Seht dort, ziemlich fern von uns, wo sich eine rötlich-graue, ganz matte Helle zeigt, befindet sich schon eine Gesellschaft von etlichen 30 Menschen beiderlei Geschlechts. Gehen wir munter darauf zu und wir wollen sie sogleich eingeholt haben. Nun könnt ihr schon etwas ausnehmen. Ihr saget, oh ja, da scheint es recht bunt unter und durcheinander zu gehen. Es kommt uns vor, als wenn diese Gesellschaft untereinander in einem Handgemenge wäre. Ich sage euch, ihr bemerket nicht unrichtig. Aber solches ist nur eine Erscheinlichkeit. In einiger Ferne nimmt sich ein geistiger Disput aus wie ein Handgemenge. Darum schreiten wir nur noch ein wenig vorwärts und das Bild wird gleich unter einer anderen Situation vor uns stehen. Merket es nur, je näher wir dieser Gesellschaft kommen, desto ruhiger werden die Hände dieser Gesellschaft. Aber dafür vernehmen wir ein vielseitiges Gekläffe, etwa dem einer Getreidemühle bei euch ähnlich. Mitunter vernehmet ihr auch Stimmen, nicht unähnlich einem Geheule. Ihr saget, das klingt ja fast also, wie der Herr zu den Kindern des Lichts von jenen gesprochen hat, die da in die äußerste Finsternis hinausgestoßen werden sollen, all da heulen und Zähne klappern, ihr Los sein wird. Ja, ja, meine lieben Freunde, es hat schon denselben Sinn und ganz dieselbe Bedeutung. Was aber unter dem Heulen und Zähneklappern und unter dem hinausgestoßen werden in die äußerste Finsternis geistig beleuchtet, verstanden wird, das solltet ihr in der Nähe mit eigenen Ohren und Augen erfahren. Also nur noch wenige Schritte und seht, wir sind schon da, wo wir sein wollten. Was erblicket ihr hier? Ihr saget, der Anblick ist gerade so übel nicht. Abgerechnet die sehr abgezehrten Gesichter, die wir hier schon gewöhnt sind, sieht die Gesellschaft ganz erträglich aus. Sie umringt einen Redner, der gerade Miene macht, einen Vortrag zu halten. Meine lieben Freunde, ihr habt recht. Eben dieser Rede wegen habe ich euch auch hierher geführt. Ihr fraget aber, nachdem wir hier noch nirgends einen erhabenen Punkt gefunden haben, sondern dieses ganze Reich der Nacht nur ein ewig flacher Sandboden zu sein scheint, so möchten wir wohl auch wissen, wie sich dieser Redner so bedeutend höher über seine Zuhörer gestellt hat. Ihr habt recht, dass ihr so fraget. Denn hier hat das Allerunbedeutendste eine große Bedeutung. Dieser Redner hat sich aus Sand einen Hügel zusammengestampft. So aber, wie seine Rednerbühne beschaffen ist, wird auch seine Rede sein. Solange der Redner sich auf seiner Sandtribüne ruhig verhält, wird sie ihn wohl tragen. Wenn er sich aber nur ein wenig fest darauf fußen will, wird er den Sandhügel auseinanderrollen und wird aus seiner Höhe hinabsinken, bis auf denselben Grund, auf welchem sich alle seine Zuhörer befinden. Nun aber hat er das Zeichen gegeben, dass er reden werde. Also wollen wir ihm auch mit gespannter Aufmerksamkeit, verborgener Weise zuhören. Seht, er fängt an, also hören wir. Meine wertgeschätzten Freunde und Freundinnen, ich habe von euch allen sonderheitlich vernommen, wie ihr auf der Erde samt und sämtlich, der eine in dem und der andere in anderem, als vollkommen rechtliche und redliche Bürger gelebt und gehandelt habet. Ihr waret auch als gute Christen im gerechten Maße wohltätig gegen die notleidende Menschheit. Eure Namen standen bei allen Unglücksfällen mit den bedeutendsten Opfern, mit großen Buchstaben in allen Zeitungen gedruckt, was nicht mehr als billig war. Denn solches muss der Blinde und der Taube erkennen, dass es hinsichtlich der Unterstützung nichts Löblicheres und Ersprießlicheres geben kann als die Bekanntmachung derjenigen Menschen, welche allzeit Wohltätigkeit ausgeübt haben. Fürs Erste weiß durch solche öffentliche Bekanntmachung die arme Menschheit, wohin sie sich in der Not zu wenden hat, und fürs Zweite werden dadurch ja offenbar noch andere aufgemuntert, in die schönen, menschenfreundlichen Stufen der bekanntgemachten großen Wohltäter der Menschheit zu treten. Ja, ihr waret überall dabei, wo es sich nur immer um die Gründung wohltätiger Zwecke handelte. Und ich kann es mit großer Rührung meines Herzens sagen, dass ihr im allervollkommensten Sinne des Wortes und der Bedeutung wahrhaftige, edel- und Ehrenbürger der Welt waret. Außerordentlicher Beifall von allen Seiten. Und von den Zuhörern vernimmt man mit großer Rührung ausgesprochen: herrlicher, göttlicher Redner, göttlicher Mann. Ihr habt allzeit Künste und Wissenschaften unterstützt. Ihr habt dem Staate als musterhafte Staatsbürger treulich gedient. Ja, man kann von euch sagen, dass ihr im vollkommensten Sinne des Evangeliums gelebt habt. Denn ihr habt, was ein jeder mit Händen greifen kann, allzeit Gott gegeben, was Gottes ist, und dem Kaiser, was des Kaisers ist. Nie waren Ehr und Ruhmsucht der Beweggrund eurer edlen Taten, sondern allenthalben war die gerechte Notwendigkeit die Triebfeder für all das Große und Herrliche, das ihr getan habt. Wieder außerordentlicher Beifall, gemengt mit Tränen, Schluchzen und weinen. Also war euer Leben makellos, wie die Sonne am reinsten Himmel. Das heißt, meine allergeehrtesten Zuhörer, auf der Welt genommen, da wir gelebt haben. Denn hier ist von einer Sonne keine Spur. Nun aber erlaubet mir, meine allergeehrtesten Zuhörer, eine große und wichtige Frage. Was ist nun all euer Lohn für solche aller ausgezeichnetste und ehrenvollste Handlungen? Wo ist der vielgepriesene Himmel, der denjenigen verheißen ward, die sich allzeit als die reinsten und aller nachahmungswürdigsten Christen bewährt haben? Überaus großer Beifall von allen Seiten. Und von mehreren vernimmt man einen kläglichen Nachhall. Ja, wo ist der trügliche Himmel, welchen zu gewinnen wir so viele Opfer darbrachten? Meine geehrtesten Zuhörer, da hier, dieser Sandboden, diese mehr denn ägyptische Finsternis und unsere löblich sparsame Mooskost sind der Lohn und der Himmel, den uns die Pfaffen so ungemein zierlich ausgeschmückt haben. Wieder außerordentlicher Beifall. Wo ist der gerechte Gott, dem zuliebe ihr so viele edle Taten geübt habt? Denn es heißt ja in den Evangelien, was ihr immer den Armen tun werdet, das habt ihr mir getan, und ihr werdet dafür in dem Himmel einen großen Schatz finden. Ferner heißt es, mit welchem Maße ihr ausmesset, dasselbe Maß werdet ihr im besten Vollbestande wieder erhalten. Nun, meine geehrtesten Zuhörer, ihr habt solches alles getan. Ihr habt 1000 Arme unterstützt und waret allzeit reichlich gerecht im Maß und Gewichte. Wo aber ist nun der Schatz im Himmel? Und wo das reichlich zurückgegebene Maß all der Wohltaten, die ihr als wahre Christen ausgeübt habt? Ein Nachhall lautet: Ja, wo ist dieses alles? Hier haben wir es. Der himmlische Schatz ist diese Finsternis und das wohlgerüttelte Rückmaß, das uns in den Himmeln werden sollte, besteht in dem sparsamen Moose, welches auf der Erde höchstens das Elendtier gefressen hätte. Hier aber können wir uns damit als einen hochgepriesenen himmlischen Lohne sättigen. Wie oft haben wir auf der Erde bei verschiedenen großedlen Gelegenheiten das Te Deum Laudamus angestimmt, und die Pfaffen haben uns von allen Kirchenkanzeln in die Ohren geschrien: Dort im lichten Reiche der Himmel werdet ihr erst das große und ewig lebendige Te Deum Laudamus anstimmen. Meine geehrtesten Zuhörer, erlaubet mir hier eine Frage. Und diese Frage soll also lauten: sieht es nun hier in diesem herrlichen Himmelreiche mit dem so hochgepriesenen Te Deum Laudamus aus? Ihr zucket mit den Achseln. Wahrlich, ich möchte nicht nur mit den Achseln, sondern mit dem ganzen Leibe zucken, wenn ich nicht befürchten müsste, dass darob meine sehr lockere Rednerbühne mich von meinem wichtigen Posten absetzen würde. Ich meine, ohne jemanden in seiner allfälligen guten Meinung vorzugreifen. Für diese erhabene Hymne werden unsere Kehlen bei dieser überaus fetten Kost schwerlich je eine klangvolle Stimme bekommen, weil sich in diesem lichtvollen Himmel überhaupt noch eine sehr große Frage aufwerfen lässt, nämlich, ob es irgendeinen Gott gibt und mit dem sich setzen mit Abraham und Isaak zu einem wohlbesetzten Tische himmlischer Speisen, wird es hier auch seine geweihten Wege haben. Wenn ich jetzt auf der Erde wäre, so könnte ich mir schmeicheln, eine der allertriftigsten Exegesen solcher vielverheißenden Schrifttexte zu bewerkstelligen. So würde ich unter Abraham und Isaak Finsternis und Sand darstellen und unter dem wohlbesetzten Tische das schönste isländische Moos, eine wahrhaft ehrenwerte Kost für Renn- und Elentiere. Und wer uns sagen kann, dass wir besser daran sind, denn diese armseligen Tiere des beeisten Nordens, dem will ich augenblicklich meine lockere Bühne einräumen. Ich meine aber, um solches einzusehen, bedürfen wir nicht mehr und nicht weniger, als nur auf unseren Bauch zu greifen und zu vernehmen, wie diese schwer verdauliche Kost noch gleich einem dürren Stroh in selbem herumrauscht. Und nur einen Blick auf diesen wohlbeleuchteten Boden und der Beweis für unsere Elend- und Rentierschaft ist mehr wie handgreiflich dargestellt. Der gute Welterlöser Christus hat wahrscheinlich auch nicht ganz klar gewusst, was für ein Gesicht sein gepredigtes Himmelreich hat. Denn hätte er das gewusst, da hätte er sich sicher nicht ans Kreuz schlagen lassen. Wenn ihn sein gepriesener Gottvater nach der Kreuzigung gleich uns hat sitzen lassen, so wird dieser an und für sich wirklich verehrungswürdigste Mann ganz kuriose Augen gemacht haben, wenn er am Ende sein eingesetztes heiliges Abendmahl in diese schönen Moosfluren verwandelt erblickte, welche zu erschauen uns keine geringere Mühe macht als das Erschauen der Perlen im Grunde des Meeres von Seiten der Perlenfischer. Dass sich solches alles richtig so verhält, braucht durchaus keines weiteren Beweises mehr. Aber nun, meine geehrtesten Zuhörer, stelle ich euch eine andere, überaus wichtige Frage. Und diese soll also lauten: Hier sind wir einmal. Das ist außer Zweifel. Wie lange aber werden wir Bewohner dieses frugalen Reiches bleiben? Wird es mit unserem Dasein noch einmal ein erwünschtes Ende nehmen? Oder werden wir das allerseligste Vergnügen haben, etwa gar ewig auf diesen von Segen triefenden Gefilden uns herumzutreiben? Seht, das ist eine überaus wichtige Frage. Aber eben diese wichtige Frage sucht einen, der sie beantworten möchte. Meine geehrtesten Zuhörer, wenn es auf mich ankommt, so könnt ihr versichert sein, in dieser Hinsicht eher aus einem Steine eine Antwort zu bekommen, als aus mir. Ich will aber darum niemandem vorgreifen, denn in verschiedenen Köpfen können auch verschiedene Ansichten walten. Aber ich meine, in dieser Hinsicht wird aus uns bei dieser außerordentlichen Beleuchtung unseres großen Schauplatzes schwerlich jemand etwas Ersprießliches ans Tageslicht fördern können. Denn zur Darstellung von etwas Klarem muss auch ein Licht vorhanden sein. Und zum Tageslicht gehört eine Sonne. Hier aber etwas Klares ans Licht stellen, heißt mit anderen Worten nichts anderes, als sich selbst und alle anderen für einen allerbarsten Narren halten. Das ist wieder wahr. Die großen Gelehrten der Erde werden hier sehr viel Zeit zum Nachdenken gewinnen. Wohl ihnen, wenn sie recht viel Stoff mitgebracht haben. Denn mit diesen drei Elementen, Finsternis, Sand und Moos, werden sie gar bald fertig werden. Mikroskope und andere Sehwerkzeuge mögen sie füglicherweise auf der Erde zurücklassen. Denn sie werden froh sein können, wenn sie mit den eigenen Augen auf dem sandigen Boden eine Moostrift antreffen und erschauen werden. Und für die Astronomen wird hier spottschlecht gesorgt sein. Auch Gelehrte und vielwissende Bibliothekare werden sich sicher entsetzlich langweilen. Denn dergleichen werden sie hier nicht antreffen. Auch große Künstler und Virtuosen werden hier schlechte Geschäfte machen. Denn sie werden alle müssen im buchstäblichen Sinne, nicht nur ins Gras, sondern ins Moos beißen. Ich verstehe dieses Sprichwort, ins Gras beißen, auch hier erst ganz radikal und sehe es ein, dass es sicher älteren Ursprungs ist, als es mancher Schriftsteller und Geschichtsschreiber sich möchte träumen lassen. Dieses Sprichwort muss von den uralten ägyptischen Weisen herrühren, welche sicher eine kleine Kenntnis davon hatten, was die Sterblichen hier für ein erfreuliches Los erwartet. meine geehrtesten Zuhörer, wenn überhaupt alle auf der Erde lebenden Menschen, solch ein Los, wie wir es nun haben, erwartet, was ich eben nicht bezweifeln will. So bin ich der Meinung, der ehrliche Moses und der kreuzehrliche Christus haben in dieser Hinsicht mit ihrer Gesetzgebung einen sehr schwankenden und effektlosen Weg eingeschlagen. Hätten sie dafür und ganz besonders der Moses mit seinem Wunderstabe die Erde geschlagen und dabei gesagt, Sonne, verfinstere dich, wir haben für unsere Dummheit am Sternenlichte genug. Und du, Erde, werde zu einer Sandsteppe, auf welcher nichts als nur hier und da echtes isländisches Moos wachsen soll. So hätte die ganze scharfe Gesetzgebung unter Donner und Blitz schön zu Hause bleiben können. Denn unter diesen Verhältnissen müsste das Sündigen von selbst ja zu einer größeren Rarität geworden sein als echte Diamanten in Grönland, Spitzbergen und Novaya Semlja. Ich möchte den kennen, der hier einen Raub oder Diebstahl begehen könnte und einen Wollüstling bei dieser fetten Kost und bei unserer totengerippeartigen sinnlichen Reizbarkeit. Auch einen Lügner möchte ich hier mit Gold bezahlen, wenn ich überhaupt eines hätte. Und was hier in jemandem eine Mordlust erregen könnte, das aufzufinden, bei unseren Schätzen und Reichtümern wäre sicher noch eine bei weitem schwierigere Aufgabe als für die Astronomen diejenige, mit ihren optischen Werkzeugen Planeten anderer Sonnen zu entdecken. Kurz und gut, wir können tun, was wir wollen und reden, was wir wollen. So bin ich überzeugt, dass wir unser Los nicht um ein Haar verbessern werden. Ich habe hier schon über einen Christoph Kolumbus weite Reisen unternommen. Und dieses Sand- und Finsternismeer nach allen Richtungen durchsegelt. Aber mir ist das Glück nicht zuteil geworden, Land, Land auszurufen, sondern überall Nacht, Moos und Sand. Daher ist meine Meinung zum Schluss meiner Rede diese. Nachdem ich unter allen Menschen, die jede Erde betraten, Christum für den Allerehrlichsten befunden habe, der das ausgedehnte mosaische Gesetz, welches einen sehr tyrannischen Anstrich hat, gewisse Art aufhob und dafür das alleinige Gesetz der Nächstenliebe gepredigt hat, so erkläre ich mich dafür, weil unter diesem Gesetze, man kann es drehen, wie man will, intelligente Wesen unter was immer für Verhältnissen doch am glücklichsten leben können. Dass auch wir des Guten selbst willen hier diesem Gesetze treu verbleiben, Christum als einen wahren Ehrenmann in unserem Gedächtnisse behalten und unter diesen Verhältnissen dann mit unserem freilich sauren Lose so viel als möglich zufrieden sein möchten. Ich glaube, dadurch werden wir unser Los, solange es überhaupt währen will, am erträglichsten machen. Doch bitte ich meine geehrtesten Zuhörer, wollen diesen meinen Wunsch nicht etwa als ein positives Gesetz ansehen, denn wie ich gesagt habe, soll meine Schlussrede nur als ein wohlmeinender Wunsch betrachtet sein. Wenn wir uns aber stets mehr gesellschaftlich verhalten, so glaube ich, dass wir eben dadurch mit vereinter Kraft unser Los um vieles leichter tragen werden, als ein jeder egoistisch für sich allein. Ich meinerseits will allzeit bereit sein, euch durch meinen Mund, so viel es nur in meinen Kräften steht, angelegentlich zu unterhalten. Mit diesem Wunsche und mit dieser Versicherung schließe ich meine Rede. Allgemeiner lauter Beifall von allen Seiten. Der Redner, wie ihr seht, steigt ganz behutsam von seiner lockeren Rednerbühne und wird von der ganzen Gesellschaft sehr freundlich aufgenommen. Viele drücken ihm die Hände und sagen, in der Gesellschaft eines solchen Mannes, der Kopf und Herz am rechten Flecke hat, ist's überall gut sein. Daher sind wir überaus froh, dich lieben, teuren Freund gefunden zu haben und wollen dir recht gern in allem folgen. Gehe es, wohin es will. Nun seht, wie es über dieser Gesellschaft etwas heller wird, wie sich der Redner und die ganze Gesellschaft darüber zu erstaunen anfangen und wie der Redner noch einmal sich in der Gesellschaft vernehmen lässt und spricht. Ja, ja, wie ich mir's gedacht habe. Wenn uns der kreuzehrliche Christus mit seiner menschenfreundlichen Lehre kein Licht bringt, so bleiben wir ewige Gäste der Nacht. Nun seht, es wird schon wieder bedeutend heller. Und da seht euch um, wie schon von der morgendlichen Seite her zwei vom Herrn gesandte Boten eilen, um noch viel mehr Licht unter diese Gesellschaft zu bringen. Wir wollen daher noch ein wenig abwarten und sehen, was hier weiter geschehen wird.